Audio Now.
70-80% der Softwareentwickler waren damit beschäftigt, Auflagen, Vorgaben von den Datenschutzbehörden in Deutschland und Europa zu erfüllen, die de facto das Produkt für die Nutzer schlechter und schwerer nutzbar gemacht haben. Ich kann nicht über KI diskutieren und sagen, ich diskutiere nicht über Daten. Das ist so, wie wenn ich sage, ich will Fortbewegung haben, aber ich diskutiere nicht über Strom und Benzin. Das blende ich aus. Aber ich will ganz tolle Autos und ganz tolle Züge haben.
Wer etwas mit dem Begriff Gruscheln anfangen kann, der war im Jugendalter bestimmt auch mal auf einem bestimmten sozialen Netzwerk unterwegs. Da gab es lustige Gruppen wie zum Beispiel, es ist Zeit, schreiend im Kreis zu laufen. Ich zumindest fand das ganz lustig und habe das immer noch im Kopf.
Die Rede ist nicht von Facebook, sondern von einem sozialen Netzwerk, das Made in Germany war. Ich persönlich war jetzt nicht so dabei, kenne es eigentlich gar nicht. StudiVZ, darum geht's heute. Und unser heutiger Gast war zwar nicht der Gründer, aber früh dabei, Geschäftsführer. Und ich denke schon, dass er da erheblich Anteil dran hatte, dass das erfolgreich war bis zu einem gewissen
Punkt. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Und ich bin Andreas Laukert. Und zugeschaltet ist uns Michael Brehm. Hallo.
Hallo, grüß dich, Frauke. Grüß dich, Andreas.
Wir machen wie immer eine kurze Vorstellung. Ein bisschen haben wir ja auch schon gehört. Also nach dem Studium warst du erstmal Banker. Dann ging dein Weg auch schon zu StudiVZ oder den VZ-Netzwerken. Das waren ja nicht nur StudiVZ am Ende. Dann vor allem bist du Investor, zum Beispiel in Lieferando gewesen und viele andere Unternehmen. Hast auch schon welche an Google und eBay verkauft und klar auch selbst gegründet. Unter anderem das VC-as-a-Service, den VC-as-a-Service-Anbieter Redstorm und i2x. Und was ihr da macht, besprechen wir gleich noch. Aber erstmal genug der Vorstellung.
Ja. Womit fangen wir an?
Ja, Michael, wir haben nur noch gesehen, du hast mit 15 deine erste Firma gegründet. Wir haben aber nicht wirklich gelesen, was war das und was war das?
Freut mich erstmal sehr, hier zu sein. Damals, das war eine Snowboard-Bekleidungsfirma. Ich bin ja im Süden groß geworden, in der Nähe von den Bergen. Und da war natürlich Skifahren und Snowboardfahren ein Muss. Und dann Mitte der 90er, wie gesagt, nicht mehr Skifahren, sondern Snowboardfahren, habe festgestellt, eigentlich sind das ähnliche Sachen, Mützen, Hoodies etc. Aber es ist alles dreimal so teuer, wenn es für Snowboardfahrer ist. Dachte ich mir, dann kann man das doch machen. Und dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass man so eine Firma nicht nebenbei aufbaut. So ein, zwei Stunden die Woche ist da eigentlich nicht. Und habe dann sehr, glaube ich, zur Freude meiner ganzen Familie, bin ich mit 15 nicht in die Fashion-Industrie gegangen und habe die Schule geschmissen, sondern erst mal Schule fertig gemacht und dann studiert.
Wir wollen ja nicht unbedingt so lange in der Vergangenheit rühren, aber das interessiert mich trotzdem. Warum StudiVZ und die anderen zwei, drei Ableger, die es da gab, waren ja schon sehr erfolgreich. Am Ende des Tages habt ihr an Holzbring verkauft. Warum nicht dabei bleiben und das Ding richtig? War das der Fehler vielleicht?
Du könntest der Mark Zuckerberg Deutschlands sein.
Ja.
Oder der Welt.
Ja, das ist immer die große Frage. Hätte. Also ich meine, zunächst mal, das war wahnsinnig erfolgreich. Wir hatten damals in der Hochzeit fast 20 Millionen Nutzer, also es war damals so 50% aller Nutzer, die damals einen Internetanschluss hatten oder überhaupt Zugang zum Internet, waren fast jeden Tag bei uns auf der Seite und wir hatten mehr Traffic als die nächsten 10 Seiten zusammen. Jetzt in der Tat der Frage, warum nicht dabei bleiben, beziehungsweise warum ist es nicht erfolgreich geworden langfristig. Ich glaube, das eine war, ich meine, wir waren damals so Mitte, Ende 20. Und die Firma wurde für ungefähr knapp 100 Mio verkauft. Und das ist natürlich, wenn man auf der einen Seite und damals selbst, als wir die Firma schon hatten, auf dem Papier ist man sehr wohlhabend. Auf der anderen Seite haben wir uns, ich glaube, von ein paar hundert Euro im Monat über die Runden gebracht, auf Matratzen irgendwie in einem Zimmer, in einer Abstellkammer bei irgendwelchen Freunden geschlafen, zur Untermiete und von Döner ernährt. Da ist der Unterschied ist gigantisch. So, und jetzt hatten wir natürlich noch ganz viele Investoren und ein Großteil ist auch an die gegangen, aber das war trotzdem im Sinne von so, dass man natürlich viel Freiheit bekommen hatte. Das war die eine Perspektive. Und die andere, warum es, das ist, glaube ich, eine größere, warum war es jetzt, ist es heute nicht so groß, wie es damals war. Ich glaube, das eine ist, dass man zu schnell eigentlich auf eine Monetarisierung gegangen ist und zu wenig in langfristig ins Produkt gemacht hat, was ja sehr amerikanisch ist, erstmal Wachstum, Nutzung, Stickiness und dann monetarisieren. Und das andere ist schlicht und ergreifend ehrlicherweise das Thema Datenschutz, weil wir unglaublich viel Druck und Auflagen von den deutschen Datenschutz, also vom Berliner Datenschutz, vom deutschen Datenschutz bekommen haben. Und wir irgendwann 70-80% der Softwareentwickler waren damit beschäftigt, Auflagen, Vorgaben von den Datenschutzbehörden in Deutschland und Europa zu erfüllen, die de facto das Produkt für die Nutzer schlechter und schwerer nutzbar gemacht haben. Es war rechtlich gesehen oder von rein gedanklich gesehen teilweise irgendwie verständlich, aber es hat dazu geführt, dass das Produkt deutlich schlechter nutzbar gemacht war. Das heißt, 80% der Ressourcen wurden darauf verwendet, ein Produkt schwerer nutzbar zu machen. Und auf der anderen Seite, Amerikaner oder Asiaten haben sich darum überhaupt nicht gekümmert, übrigens teilweise bis heute, und bauen einfach das Produkt so, wie das Nutzer es am besten findet, unabhängig davon von irgendwelchen Vorgaben. Und wenn man in so einem Kontext ist, ist es natürlich brutal schwer, damit dann am Markt zu bestehen. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema war. Und unterm Strich muss man sagen, wir waren zur damaligen Zeit ziemlich sicher das Netzwerk auf der Welt mit den besten Datenschutzstandards. Insofern Operation gelungen. Nur leider ist der Patient tot. Also und die Diskussion, ehrlicherweise, ich meine, die hat man ja heute wieder. Das Thema letztes Jahr riesig, Corona-App. Ja, wir haben so eine App, die toll den Datenschutzbestimmungen, wie sagt man, erfüllt, aber halt leider Gottes nicht ausreichend genutzt wird oder werden kann. Was in genau die gleiche Richtung geht. Und das ist eine Riesendiskussion, die sagen wir mal so, da ist man sehr schnell in einem sehr politischen Thema, die jeder versteht, die aber kein Mensch führen will. Weil über das Thema zu diskutieren, da gewinne ich natürlich keinen Blumentopf. Das ist aber etwas, was brutal wichtig ist und immer wichtiger wird in einer Zeit, in der letztlich ja das Öl der Zeit ist nicht mehr Öl, sondern sind halt Daten. Und wir beschränken und beschneiden uns da brutal in der Nutzung von Daten. Und natürlich sollte es Regeln geben, aber der aktuelle Reflex in jedem Bereich ist, dass man eigentlich fast gar nichts erlaubt. Und das führt eigentlich zu, unterm Strich meiner Meinung nach, keinen guten Resultaten. Und die Diskussion muss man vielleicht mal führen.
Das heißt, wenn ihr in den USA gestartet wärt, wäre es anders vielleicht ausgegangen. Hätte es vielleicht auch noch mehr Geld gegeben und...
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir, man hätte viel machen können. USA weiß ich nicht. Also die Frage ist, man hätte vielleicht selbst in anderen europäischen Ländern, wenn man da unter der Jurisdiktion unterlegen wäre, also sagen wir Irland oder England, wäre es vielleicht auch etwas gewesen. Also das eine ist ja immer, wir haben alle gemeinsames europäisches Recht, aber dann ist die Frage, inwiefern legt man das aus?
Mhm. Ja. Wir hatten vor einiger Zeit auch Gunnar Frohmer bei uns zu Gast. Der war ja Airbnb quasi Konkurrent und er erzählt uns, damals war das so, die waren ungefähr alle gleich auf Airbnb und andere Startups in der Welt, die da Ähnliches gemacht haben. Hier war nur die Frage, wer kriegt zuerst die 100 Millionen Dollar Finanzierung und der gewinnt dann, und das war Airbnb damals. Er sagte, er hätte theoretisch dieselben Chancen gehabt, aber du bist ja selber Geldgeber für Startups. Ist das nicht das eigentlich große Problem in Deutschland? Zu wenig Geld, zu schnell, also zu langsam und zu wenig Geld?
Hängt davon ab, weiß ich nicht. Also das würde ich so pauschal, also teilweise ja. Ich glaube mittlerweile vor allem in den späteren Phasen, also wenn es tatsächlich über 100 Millionen, ich kenne jetzt keinen VC, der eine 100-Millionen-Runde schreiben könnte. Dafür brauche ich ja, ich muss ja immer das Risiko verteilen. Das heißt, da brauche ich ja einen Fonds, der mehrere Milliarden groß ist.
Ja.
Die größten Risikokapitalfonds in Deutschland, die haben ja ein paar hundert Millionen, aber die haben leider noch keine Milliarden, was hoffentlich in der Zukunft kommt. Ich glaube, es hängt viel mit generell Reife des Ökosystems zusammen. Es hängt auch zusammen mit der Marktgröße zusammen, auch welche Geschäftsmodelle ich habe. Ich habe natürlich schon im Konsumerbereich, wenn ich einen Markt wie großen homogenen Markt wie die USA habe oder Indien oder China, ist es natürlich viel leichter, ein Produkt sehr schnell zu skalieren in einem Markt, damit eine relevante Größe zu bekommen, versus wenn ich das Gleiche eben in vielen einzelnen Sprachen, Rechtssystemen machen muss und so weiter. Da ist die Komplexität dann doch nochmal eine andere. Aber auch das wird, das wird immer besser. Ich glaube, man kann da wahnsinnig nicht viel machen, aber so pauschal Es gibt, sagen wir mal so, zu wenig Geld, das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt aber immer noch in bestimmten Phasen, weil das ganze Thema, wie man eine junge Firma oder ein Startup aufbaut, ist sehr stark in Phasen gegliedert. Und da ist, glaube ich, gibt es einen großen Unterschied in den einzelnen Phasen. Ein anderes Thema, was wir zum Beispiel schon auch noch, also ich glaube, das eine Riesenproblem, was wir haben, ist in der späteren Phase, wo wir viel zu wenig haben, was für mich auch nicht erklärbar ist, weil ich meine, wir sind, wenn man vor allem auch mal europäisch denkt, der größte Wirtschaftsraum, zusammenhängende Wirtschaftsraum der Welt. Wir sind ja als Europa auch de facto wirtschaftlich gesehen, auch von den Einwohnern her, größer als die USA. Und trotzdem in diesem Startup-Bereich sind wir ein Zwerg dagegen. Mhm. Das heißt, dieser spätphasige Bereich ist einer. Und der andere ist der sehr, sehr frühphasige Bereich und vor allem auch die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Gründern und VCs und auch das Thema Ausgründungen. Also das ist, ich weiß das selber, ich meine, wer mal versucht hat, ein Patent von einer Uni zu kaufen oder aus einer Uni heraus auszugründen, und wenn es jetzt vielleicht nicht ein paar der großen Leuchtturm-Unis sind, das kennen die gar nicht. Ich habe aus den USA mal eine Erfahrung gemacht, da ruft man an und sagt, hier, ich habe an dem Patentinteresse, dann sagen sie, ah, ja, kein Problem, willst du Cash zahlen, willst du Cash und Equity machen oder willst du Equity machen und wär's dann Direktbeteiligung oder über Optionen? Und hier sind unsere Standardverträge. Hier schicke ich dir das Paket, such dir eins aus, wollen wir morgen wieder telefonieren. Ja, das fängt ja schon damit an, dass eine Uni völlig überfordert ist, wenn man sagt, ich gebe die Optionen an einer Firma. Ja, wer kann denn die halten? Und dann haben
was
die
ist
oder
das überhaupt?
Ja, genau. Also gut, was es ist, vielleicht wissen wir es noch, aber das ist dann ein Prozess. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Und da muss wahnsinnig viel gemacht werden. Und dann haben die Unis teilweise Vorstellungen, die Firmen nicht wirklich finanzierbar machen und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, und wir schaffen es ja überhaupt nicht in Europa, unsere weltweite Spitzenleistung in der Forschung eigentlich in Gründungen und in Produkte zu übersetzen. Und es muss ja nicht immer eine Gründung sein mit riesen irgendwie Risikokapitalfinanzierung oder so, sondern überhaupt mal angewendete Produkte, nutzbare Produkte zu übersetzen. Da klafft eine riesengroße Lücke.
Ja, das war jetzt eine sehr schöne Problembeschreibung und wir haben auch schon häufiger gehört, dass wir super forschen und tralala, aber dann, wenn es darum geht, daraus Geschäft zu machen, wird es schwierig. Wie ändern wir das denn dann? Hast du da die Lösung? Muss das jetzt von der Politik kommen oder müssen die Leute, oder ist das einfach ein Mentalitätsding und ändern wir nicht, weil wir sind halt vorsichtig?
Also ich würde mir zwei Lösungen, weiß ich nicht, das ist ein großes Wort, aber ich habe zumindest zwei, ich hätte zwei Wünsche. Das eine, was ich mir wünschen würde, ist, dass jede Uni sehr starke, sagen wir mal, Gründungskurse anbietet, auch für rein technische Studiengänge, also jetzt nicht nur für die BWL-Studiengänge, sondern auch für die ganzen technischen Studiengänge oder eine Kombination aus, ich packe Techniker und BWLer zusammen und kreiere so Sonderprogramme zum Thema Gründen. Das ist das eine, das heißt, dort das zu machen. Das zweite ist eigentlich Universitäten, nicht nur daran zu messen, wie viel publizieren die oder wie viele Patente zum Beispiel generieren sie, sondern auch, wie viel davon gehen denn in Firmen und wie viel von diesen Firmen werben wie viele Mittel ein. Denn das heißt ja, und man muss es jetzt nicht einzig und allein daran festmachen, aber jetzt zu sagen, wir haben hier so die Welt der Akademia, und die ist völlig losgelöst von allem Restlichen. Das ist ja ein hehres Ziel, aber wenn da überhaupt nichts rauskommt, ist es natürlich auch langfristig für unseren ganzen Lebensraum Europa und wie wir in Zukunft überhaupt unseren Kontinent finanzieren, unser Leben, eine Lebensgrundlage für die Menschen schaffen, ist natürlich dann schwierig. Das heißt, eigentlich einen viel stärkeren Fokus darauf setzen, wie kann ich denn die Forschung, die ich habe, auch in tatsächlich Ausgründungen übersetzen. Das heißt, auch dort zum Beispiel, jede Uni sollte ein Standardset an wirklich Verträgen haben, mit der ich Patente entweder kaufen oder nutzen kann oder ausgründen kann. Und zwar nicht eines, was sich die Uni ausgedacht hat, sondern eines, wo nachher Investoren sagen, ja, das ist akzeptabel. Und Unternehmer und Gründer sagen, das ist akzeptabel. Mhm. Also wenn man die... Also das ist etwas, wo auch eigentlich sich einen Lehrstuhlinhaber, Fakultäten und Universitäten viel stärker dran messen lassen sollten.
Ich habe auch BWL studiert an der FU. Ich weiß nicht, was du in Wallendal gelernt hast. Aber bei uns stand ich auf keinem einzigen Punkt, wie gründe ich, wie geht ein Businessplan und so weiter. Wie finanziere ich ein Startup? Das war eigentlich kein Thema. War es bei dir ein Thema?
Ja, also fairer, ich meine, ich habe ja an der WHU studiert, da ist ehrlicherweise Gründung allgegenwärtig. Ist ja fast so die Gründeruni Deutschlands. Aber also das, was ich von anderen Unis mitbekomme, ist das eine ziemliche Ausnahme. Ich meine, es muss und soll jetzt auch natürlich nicht jeder Gründer und Unternehmer werden, aber zumindest den Leuten die Möglichkeit aufzeigen und auch das Verständnis. Übrigens ist es auch wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, damit man sagt, was bedeutet es, im Startup zu arbeiten, wie funktioniert das? Eigentlich davor die Furcht abzunehmen. Also gerade zum Beispiel jetzt in Berlin ist es ja so ein bisschen so, früher musste man sich dafür rechtfertigen, wenn man beim Startup gearbeitet hat. Heute ist es eher so, dass man sich dafür rechtfertigen muss auf einer Party, wenn man nicht beim Startup arbeitet.
In Berlin, ja, genau.
Ja, genau. Aber kommen wir nochmal zu deinem Startup, I2X. Ihr analysiert Kundengespräche mit künstlicher Intelligenz, richtig? Also wie viel Ass und was man alles für einen Quatsch erzählt, dann vielleicht als Berater oder was auch immer. Jetzt bin ich mal die Böse und sage, das ist ja total die Überwachung.
Naja, ist die Frage, also das, oder vielleicht, was wir machen, ist eigentlich von der Vision her, dass wir sagen, wir wollen den Menschen ermöglichen, die beste Version seiner selbst zu sein und sich selber auch weiterzubilden und auszubilden. Und ein Traum wäre es natürlich, wenn ich sage, für das, was ich mache, hätte ich häufig einen Coach und einen Trainer neben mir. Gar nicht jetzt der Chef oder sowas, sondern jemand, der mir hilft und zeigt, wie ich es besser machen kann. Und gerade im Telefoniebereich, wenn ich mit Kunden spreche, sei es jetzt Vertrieb oder Marketing oder Service, kriegt man da ehrlicherweise häufig relativ wenig Unterstützung und teilweise sind die Leute sehr allein gelassen. Und da war ich die Idee, dass man sagt, naja gut, ich habe in vielen Bereichen habe ich eigentlich eine Unterstützung des Menschen, sei es jetzt zum Beispiel ein Auto, ein ABS oder sowas. Warum habe ich das eigentlich, wenn ich mit anderen Menschen am Telefon rede, nicht? Ja, da ist man ja total allein gelassen und wir alle kennen Telefonhotlines oder Vertriebsgespräche, die können mal gut sein und vielleicht mal verbesserungswürdig. Und da haben wir, was wir eben machen, ist, dass wir die Telefonate uns dort reinhängen und dann in Echtzeit Tipps und Unterstützung geben, was man besser machen kann. Das heißt, es geht eben nicht hier über eine darum, die Person, wenn man so will, zu überwachen, sondern sie besser zu machen. Also wir nennen das Augmentation, den Menschen kontinuierlich zu verbessern. Und ob dann da der Chef reinhören darf oder nicht, das ist eine völlig zweite Frage, das lässt sich auch einstellen, sondern es geht wirklich darum, ein Coaching- und Trainingssystem für den einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, mit Basis der technologischen
Und das
Möglichkeiten.
passiert, du sagst Realtime, also der wird während des Gesprächs bekommt er schon Signale oder?
Genau, wir haben komplett, genau, das funktioniert in Echtzeit innerhalb von Millisekunden. Während er redet, sieht man auf dem Bildschirm, sagt das nicht oder vielleicht solltest du jetzt das als nächstes ansprechen, red leiser, lauter, schneller, langsamer, solche Dinge. Also technisch ehrlicherweise sehr komplex und wir haben auch die gesamte Technologie komplett selber entwickelt, also inklusive der Spracherkennungs, das heißt, dass wir aus Sprache Text machen und die ganzen anderen Faktoren rausziehen, komplett in Deutschland entwickelt, in Deutschland gehostet, haben dann sehr großen, auch aus meiner Erfahrung, wir haben das ja vorher diskutiert, sehr, sehr großen Schwerpunkt auf das ganze Thema Datenschutz, Sicherheit etc. gelegt und versuchen dort eben den Menschen zu unterstützen. Und das ist etwas, ja.
Wird denn auch der Kunde dabei analysiert? Also geht man auch inhaltlich darauf ein und sieht, oh, das ist eine ältere Dame, die muss ich ein bisschen vorsichtiger anfassen? Oder jetzt kannst du zu lang, die ist jetzt bereit, 1.000 € auszugeben?
Also das ist jetzt natürlich etwas hart, aber also grundsätzlich, wenn der Kunde das erlaubt, dann schauen wir auch, was sagt der Kunde und vor allem natürlich dann auch, wie sollte idealerweise der Kundenberater darauf reagieren. Das ist übrigens ein Grund, warum man eigentlich immer dem zustimmen sollte, weil man wahrscheinlich also man bekommt wahrscheinlich, wenn man zustimmt, dass es aufgenommen wird, bekommt man vermutlich eine bessere Qualität, als wenn man das nicht macht.
Aber dann seid ihr ja davon ausgegangen, dass es auch in Zukunft Leute gibt, die am Telefon sitzen und mit den Kunden sprechen, weil ihr hättet ja auch sagen können, wir entwickeln jetzt die KI, die das ganze Gespräch übernimmt.
Ja, also gehe ich mittlerweile sogar sehr stark davon aus. Das eine ist, dass ob man es glaubt oder nicht, das Thema Telefonate an sich sehr, sehr stark wächst. Das ist zum einen davon getrieben, dass natürlich immer mehr oder immer weniger, wenn man so will, jetzt sowieso wegen Covid auch physisch besucht wird oder physische Treffen gibt, sondern mehr am Telefon. Das andere ist aber auch, dass interessanterweise ganz viele der großen und kleinen Digitalfirmen, je mehr sie wachsen, immer mehr Telefonie-Support haben. Weil es dann doch viele Themen gibt, die man halt schwer irgendwie nur per E-Mail oder nur per Klicken klären kann. Und man wäre teilweise von manchen Digitalfirmen überrascht zu hören, wie viele Hunderte und teilweise Tausende oder sogar Zehntausende Telefoniemitarbeiter die haben. Das ist das eine. Das andere ist, warum haben wir es nicht automatisiert? Das ist auch eine Frage, die mir viele Freunde immer stellen. Die sagen so, Michael, was machst du denn da? Ist doch viel cooler, es komplett zu automatisieren. Warum versuchst du denn da so eine komische Augmentation zu machen? Und das heißt letztlich hat einen mathematischen Grund, denn ich kann natürlich heute auch schon und in den nächsten Jahren Gespräche, die eine Frage, eine Antwort oder zwei Fragen, zwei Antworten, die kann ich sehr, sehr gut automatisieren. Häufig sind aber Gespräche bestehen jetzt aus mehr als aus ein oder zwei Bestandteilen. Das heißt, ich habe 10, 15, 20 Iterationen, Frage, Antwort, so ein normales Gespräch halt, was auch in verschiedene Richtungen gehen kann. Und wenn ich jedes Mal, sagen wir mal, nur eine Fehlerquote von 10 oder 20% habe von der Analyse, was wird gesagt und was soll darauf geantwortet haben, was man selbst jetzt in der besten Technologie immer noch hat, dann habe ich natürlich über 10, 15, 20 Iterationen auf einmal am Ende eine so geringe Erkennungsquote, die liegt irgendwo bei 10% oder teilweise sogar nur 1% richtig beantwortete Fragen, weil es sich eben aufsummiert, dass das rein mathematisch noch lange Zeit nicht möglich sein wird, komplexe oder selbst mittelschwere Interaktionen komplett zu automatisieren.
Sollten denn mehr Startups überlegen, das zu automatisieren? Weil ich denke da gerade so, wo du das gesagt hast, an N26 oder N26, die ja in ihrem Wachstum jetzt beschränkt sind von der BaFin aus, weil sie eben zu schnell gewachsen sind. Und auch, ich glaube, es lag auch daran, dass man eben den Kunden nicht den Support bieten konnte, den sie erwarten müssen bei dem Thema Geld und so weiter. Also ist das nicht dringend nötig, dass wir da mehr Automatisierung haben müssten?
Also ich maße mir jetzt kein Urteil über die Firma an. Dafür, außer jetzt aus der Werbung oder so, kenne ich die zu wenig. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist eigentlich der Punkt, also klar, natürlich sagen wir mal aus einer rein wirtschaftlichen Sicht und jeder Manager wird sagen, natürlich will ich automatisieren, habe ich nicht die ganzen Personalthemen und teilweise ehrlicherweise vielfach, ich finde auch überhaupt gar keine Leute mehr. Also ist ja egal wie, früher hätte man gesagt, naja, so Sachen wie, selbst sowas wie einen, weiß ich nicht, Logistikfahrer oder so, den findet man immer, also das, oder Leute, die im Vertrieb oder Service arbeiten, da findet man ja teilweise gar keine Leute mehr. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich weniger, im Anführungszeichen, Kopfschmerzen hat. Aber es ist wirklich auch gerade jetzt, sagen wir mal, wenn man es aufs Banking oder Versicherungsbereich gibt, da sind ja die Fragen nicht immer ganz so trivial. Und die dann wirklich gut zu automatisieren, ist einfach schlecht möglich. Und es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe irgendwie 100 Anrufe und davon sind 90 falsch beantwortet. Oder im Laufe des Gesprächs müssen die 90 dann von diesen 100 an wiederum einen menschlichen Kundenberater gegeben werden. Also da kann ich es ja gleich komplett über die Menschen laufen lassen. Und wenn ich sage, okay, ich kann es rein mathematisch gesehen schwer, und ich spreche immer über die etwas längeren Gespräche, nicht jetzt, weiß ich nicht, geht der Flieger so und so viel pünktlich ab oder nicht. Aber das heißt, wenn ich das nicht automatisieren kann und bin aber mit den bestehenden Prozessen unzufrieden, dann ist natürlich, wenn man so will, die dominante Strategie, dass ich sage, wie kann ich dann den Menschen besser, effizienter machen und ihm mehr Unterstützung geben. Und das KI übrigens auch grundsätzlich, glaube ich, die beste Strategie, wenn man über KI nachdenkt, zu sagen, anstatt sofort, und das ist, glaube ich, auch der Fehler, den viele Firmen machen, dass man sagt, ich will sofort Riesenprojekte alles komplett automatisieren, weil natürlich die Vision ist natürlich sehr verlockend, aber das ist unglaublich schwer zu erreichen und der erste gute Schritt ist zu sagen, okay, kann ich einen Prozess besser machen und über KI oder Software das unterstützen und dann stufenweise über die Jahre kann ich eben dahin arbeiten, das immer besser zu machen.
Hm. Ja, willst du noch dazu eine Frage stellen?
Mach mal.
Okay. Mach mal. Wenn man jetzt über KI redet, wir haben eben auch schon über Datenschutz geredet und inwieweit das Deutschland vielleicht hier und da auch mal ein bisschen hemmt aus deiner Sicht. Wie sieht es da bei künstlicher Intelligenz aus deiner Sicht in Deutschland und Europa? Weil wir sagen ja immer, China, USA ballern da richtig rein. Die EU hat neulich ein paar Regulierungen nennen wir das mal, vorgeschlagen, zum Beispiel, dass man beim Bewerbungsgespräch nicht diskriminiert werden darf mit KI etc. Ist Deutschland da oder Europa auf einem guten Weg? Weil wenn man dann die Regeln hat, dann ist es gut und dann funktioniert es auch, oder hemmt das die Entwicklung?
Also es hängt davon ab, in welche Richtung. Ich meine, dass man jetzt nicht diskriminieren soll, das macht natürlich total viel Sinn. Und da muss man auch, aufpassen, dass es nicht, wenn man so will, aufgrund von bestimmten Gegebenheiten sich selber an den Bein stellt, was überhaupt gar keiner will. Also jetzt mal angenommen, man sagt einer KI, ich hätte jetzt, weiß ich nicht, nur männliche Entwickler in einer Firma, und dann sagt die KI, also schaut sich an, wer ist da, und jetzt such mal mehr davon. Dann muss ich der natürlich irgendwie sagen, nein, ich will gerade nicht mehr davon, sondern ich will vielleicht auch noch etwas diversere Mitarbeiterschaft. Das ist, glaube ich, da werden ja die wenigsten etwas dagegen sagen. Ich glaube, das Thema ist, dass damit KI funktioniert, oder was brauche ich, damit KI funktioniert? Ich brauche eine ausreichend große Anzahl an Daten. Ich brauche gute Infrastruktur, das heißt Rechenkapazität, Speicher, und dann brauche ich aber, und das vergessen die meisten, vernünftige, wenn man so will, Datenlabels und eine Datenstruktur. Und worauf viele Regulatorik ja abzielt, ist, dass sie sagt, sie schränkt sehr stark ein, wie und wo und wie ich Daten nutzen kann. Und jetzt kann man sagen, gut, Cookies oder sowas ist mir egal, wie die jetzt genutzt werden soll, das ist dann das Problem von den Werbetreibenden, aber das tangiert uns ja nicht. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal in den Medizinbereich schaut, dann ist das natürlich brutal stark eingeschränkt, was man da machen kann. Und es ist selbst teilweise mit Zustimmung der Leute, der Menschen sehr, sehr schwer, diese Daten überhaupt nutzbar zu machen, oder unglaublich kompliziert. Und das tangiert uns natürlich mittelfristig alle, wenn man sagt, man kann Behandlungsmethoden, Medikamente schlechter, weniger langsam oder überhaupt nicht entwickeln, weil man entsprechend die Daten nicht nutzen kann. Und da ist dann schon die Frage, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir das organisieren? Und das ist genau die Diskussion, die wir führen müssen. Und wenn man es mal hart ausdrücken will, haben wir uns letztes Jahr als Europa und als Deutschland dafür entschieden, dass wir Datenschutz über Menschenleben setzen. Das ist eine ganz klare, wir hätten wahrscheinlich deutlich weniger Tote gehabt und weniger schlimmen Hochlauf der Daten, wenn die Corona-App besser gewesen wäre. Aber die ist nicht besser gewesen, vor allem aufgrund dieser Datenschutzthematik. Das heißt, es war eine Entscheidung von Menschenleben wird oder Datenschutz wird über Menschenleben gesetzt. Das kann man ja machen. Ich weiß, jetzt ist die Frage, und muss das die Bevölkerung beantworten, ist das eine Entscheidung, die deutsche Bevölkerung so haben will oder eben nicht? Und das ist aber genau die Diskussion, die natürlich jetzt nicht angenehm ist. Also politisch ist das schwierig, ist aber eigentlich der Kern dessen. Wenn ich über KI diskutiere, ich kann nicht über KI diskutieren und sagen, ich diskutiere nicht über Daten. Das ist so, wie wenn ich sage, ich will Fortbewegung haben, aber ich diskutiere nicht über Strom und Benzin, das blende ich aus. Aber ich will ganz tolle Autos und ganz tolle Züge haben. Aber über Strom und Benzin, das blende ich aus. Das ist böse.
Jetzt kommst du ja aus Berlin, und wir hatten auch schon von Merantix einen Gast hier. Die haben das ja gezeigt, dass es geht. Also die haben ja, das soll weltweit ja führend, glaube ich, in Brustkrebsvorsorge, diese KI-basierte Erkennung der Falsch-Positiven oder der ohne Befund der Bilder auszusortieren, das hat ja einen erheblichen Vorteil für die Ärzte. Also da gibt es ja Beispiele, wo das funktioniert hat. Also seid ihr da auch im Gespräch? Gerade Berlin ist ja der KI-Standort schlechthin, glaube ich.
Ja, die sind super. Also das sage ich ja, funktionieren tut's. Wenn ich eben die entsprechend die Möglichkeiten habe. Und da tut sich ja auch viel. Aber es ist halt eine riesengroße Herausforderung. Es ist eine deutlich größere Herausforderung in Deutschland und in Europa, als es das eben in anderen Ländern ist.
Glaubst du da an die neue Regierung? Also ich glaube, da stand auch einiges drin, dass man da einiges verändern will in Sachen Datenbereitstellung und so weiter, meine ich, im Vertrag gelesen zu haben.
Es geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Also sagen wir so, in der Politik herrscht ja selten ein Erkenntnisproblem. Wir haben ja immer ein Umsetzungsproblem.
Das Problem ist, wenn die Arbeitsgruppen kommen.
Dann ja, deshalb, die Frage ist nicht, was wünschen sich die Leute oder was wollen die machen, sondern was wird davon nachher umgesetzt. Das ist ja so ein bisschen wie bei uns beim Glasfaserausbau. Der Glasfaserausbau und Breitband, der soll seit 15 Jahren kommen. Da gibt es auch seit 15 Jahren kein Erkenntnisproblem. Und wir haben noch immer einen einstelligen Prozentsatz an Letzt. Also deshalb.
Wir haben ja bald ein neues Jahr, man kann sich ja mal einen guten Vorsatz machen. Ich will
wir haben alle große Hoffnungen.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde gerne auch nochmal deine Meinung hören zu einem anderen Thema, und zwar wieder soziales Netzwerk, aber Facebook, oder man muss ja jetzt Meta sagen. Die wollen jetzt ins Metaverse, in die Parallelwelt. Ich weiß nicht, inwieweit du dich damit schon beschäftigt hast. Wie schaust du auf solche Entwicklungen, dass da, ja, Second Life in anders?
Also erstmal natürlich total spannend, und das ist ja eine Entwicklung, die letztlich sich schon lange bewegt. Also was halt Metaversum ist ja so ein bisschen eigentlich die Verschmelzung von realer und virtueller Welt. Und die gibt es ja in vielen Bereichen, ist die ja schon da. Also sei es mal in der Arbeitswelt, also zum Beispiel das ganze Thema, wenn ich Augmented Reality Brillen habe, wo es teilweise schon jetzt bei der Wartung, Fernwartung oder sowas sehr stark genutzt wird, dass ich dann irgendwie Schaltkreise eingeblendet bekomme. Das der eine große Anwendungsfall, oder der andere natürlich auch de facto die ganzen Welten, ja, irgendwie viele, viele Online-Games, da haben wir schon, ich glaube, 2 oder 2,5 Milliarden Spieler, die regelmäßig, wenn man so will, in einem Metaversum sich aufhalten. Oder teilweise gibt es ja bei Fortnite war das, glaube ich, oder wo, in einem der Spiele, wo es teilweise Riesenkonzerte gibt, mit Millionen von Zuschauern, wo eigentlich man auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann zwischen realer und virtueller Welt. Und insofern ist das etwas, was immer, also was eigentlich schon da ist und immer stärker natürlich kommen wird. Und jetzt ist die Frage, ist das dieser Schritt von Facebook, finde ich insofern interessant, als dass es eigentlich Player gibt und Spieler, die viel besser positioniert sind in dem Bereich und schon hunderte von Millionen Nutzer haben, also Sprichwort Spielefirmen oder auch jetzt im Enterprise-Bereich, im Business-Bereich natürlich Microsoft, die da sehr viel machen, dass es fast schon für mich wie ein sehr defensiver Schritt ausschaut. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Und dann ist auch die Frage, Facebook ist natürlich immer sehr, dass sie alles sehr stark kontrollieren. Und es gibt andere Ansätze, die eigentlich eher sehr offene, von den Nutzern gestaltbare und kontrollierbare Welten haben. Und da würde ich jetzt, grundsätzlich geht natürlich der Trend eher hin zu dezentralen, offenen Systemen als zu geschlossenen, einer kontrolliert alles. Jetzt verstehe ich, warum natürlich eine Firma alles kontrollieren will. Aber ob das so, also wird sich zeigen. Aber sicherlich die Zukunft. Und etwas, was immer stärker kommen wird.
Ja gut, Facebook muss ja auch gerade was fürs Image tun, ne? Die haben ja durch die Whistleblowerin und... Ja,
werden die Menschen das annehmen, denkst du? Bei Bitcoin und Co. ist ja klar, dass die Regierung dort einen Riegel vorschieben, was die Dezentralität betrifft und freie Systeme. Aber bei einem solchen System könnte ich mir ja vorstellen, dass da eher Facebook weniger Chancen hat, die Leute lieber in einem freien System wären, was dezentral organisiert ist, und einfach, wie bei den Spielern, man unter sich ist. Also wie siehst du da, denkst du, wo werden die Menschen hingehen?
Also man sieht es ja momentan schon, wo sie hingehen. Die gehen zu verschiedenen Spielewelten. Also ich würde auch eher tippen übrigens, dass sie eher zu, es gibt ja auch nicht zu offenen oder diversen Welten gehen, wenn man so will. Es gibt ja jetzt schon nicht das eine Metaversum, sondern de facto sind das ja heute schon Millionen von verschiedenen Metaversi, die es da so gibt. Also ich glaube, das wird sicherlich jetzt nicht einfach für ein Facebook. Und ist aber auch eine interessante Frage, weil die Frage ist nachher, wenn man sagt, wie nützt man das selber oder auch jetzt aus einer Firmensicht, um das vielleicht zurückzubringen, wie positioniere ich mich eigentlich, was mache ich da, wie stelle ich, wenn man so will, eigentlich selber meine virtuelle Visitenkarte oder meine virtuelle Präsenz dar? Was ja total spannend ist, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, jetzt vor ein paar Tagen hat Nike ein Studio übernommen, die NFTs gestalten. Und jetzt ist natürlich, was ist eine Marke oder eine Bekleidungsmarke, ist ja letztlich auch nichts anderes als ein virtueller Wert. Also warum ist jetzt ein Nike-Turnschuh oder ein Adidas-Turnschuh so viel teurer als ein anderer Turnschuh? Von, weiß ich nicht, Aldi, also von der Qualität her, ehrlicherweise häufig so viel tun die sich wahrscheinlich nichts, oder von den Materialien. Ja, die werden in gleichen Firmen produziert in China oder in der Türkei und haben das gleiche Plastik und den gleichen Stoff drin oder ähnlichen. Die werden jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber das ist erstmal ähnlich. Aber es ist natürlich ein virtuelles Markenversprechen. Dieses, ob ich das jetzt real auf einen Turnschuh drauf mache oder ob ich das virtuell auf, weiß ich nicht, meine Rüstung, mein virtuelles T-Shirt drauf mache, ist ja unterm Strich eigentlich ziemlich ähnlich. Und insofern sehr interessant, dass die jetzt sogar zum Beispiel eine ganze Firma kaufen, die sich darauf spezialisiert hat, wie ich Markenprodukte in virtuellen Welten darstelle und virtuelle Güter schaffe. Also ist eigentlich für mich ein sehr, sehr, sehr spannender Schritt, den die da gehen und wahrscheinlich auch sogar sehr wegweisend.
Ja, machen wir letzte Frage.
Ja.
Jo. Aber welcher Bereich?
Wir stellen dir mal eine Frage nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend. Ich würde sagen, eigentlich Richtung entweder KI oder Startup.
Ich würde Startup sagen, du bist ja auch Venture und da viel unterwegs, hast viele Startups investiert. Wie sind wir aufgestellt jetzt gerade mit Blick auf die neue Regierung? Da kannst du ja vielleicht zwei Noten vergeben, eine für das, was war und wo du hoffst, wohin wir hingehen werden. Wird es besser oder schlechter? Also wie ist da deine Einschätzung?
Also grundsätzlich bin ich trotz aller Kritik für Deutschland und Europa extrem positiv. Also gerade was das Thema Startups betrifft, haben wir mittlerweile ein unglaublich tolles Ökosystem, wenn man sich anschaut, die Gründungen, die es hier gibt. Auch die Firmen, die wir mittlerweile haben, ich meine, jetzt mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von wirklich großen und mittelgroßen Technologiefirmen. Das braucht halt ein bisschen, bis sich das entwickelt, aber ich bin da grundsätzlich extrem positiv und ich glaube, es wird noch viel besser, aber man muss natürlich sehr hart dran arbeiten, jeder in seinem Bereich.
Mhm. Note? Was sagst du jetzt für eine Note 2, 3?
Ich will eher positiv sein, insofern sagen wir mal, nee, vielleicht 1 minus, 2 plus, irgend sowas.
Oh ja, okay.
Das ist gut.
Also ich bin da grundsätzlich bin ich schon extrem positiv. Ich lebe super gerne in Deutschland, in Europa. Ich bin da ein ganz großer Verfechter der europäischen Idee und sehe unglaublich, wie viele tolle Sachen passieren. Und ich meine, muss nur mal schauen, was zum Beispiel jetzt aus meinem ganz anderen Bereich, das hat jetzt nichts mit Berlin oder so zu tun, sondern jetzt in Mainz mit BioNTech, ist ja letztlich auch ein Startup gewesen vor ein paar Jahren, es wird häufig so ein bisschen natürlich auch in der Öffentlichkeit oder Presse ausgegliedert, weil es natürlich viel schwerer zu verstehen ist als irgendwelche Consumer-Apps. Aber es ist irre, was da passiert ist. Ja, es ist de facto eine Weltfirma entstanden, die jetzt die Stadt Mainz momentan komplett wirklich transformiert. Die sind auf einmal schuldenfrei von einer höchst verschuldeten deutschen Städte. Die investieren massiv jetzt in Krebsforschung. Die sagen, die wollen da ein Weltzentrum bauen. Die haben plötzlich massiv Einwohnerwachstum. Also das ist diese ganze Region, das ist irre. Und das kann man ja in verschiedenen anderen Bereichen auch sehen. Und ich glaube, mit jeder dieser Firma, die entsteht, dann entstehen wieder neue Gründungen, Ausgründungen. Das macht den Investoren Mut, die verdienen Geld, die können wieder mehr investieren und so weiter. Also es ist ja wirklich so eine positive Spirale. Und insofern bin ich da grundsätzlich sehr, sehr positiv.
Mainz, das neue Epizentrum.
Ja. Vielen Dank, Michael Brehm.
Ja, vielen Dank euch.
Audio Now.